Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Professor Katharina Silias zum Thema akademische Pflegefachkräfte in der Langzeitpflege. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Podcast-Beitrag. Ich, Markus, bin heute dein Podcast-Host und rede hier auch in dem Podcast heute über ein Pflegethema mit dir oder mit uns gemeinsam, mit der Katharina, denn ich habe mir natürlich auch wieder einen Studiogast eingeladen. Sie wird sich dir auch gleich nochmal vorstellen und uns soll es heute um das Thema gehen, die Themensetzung akademisch qualifizierte Pflegefachkräfte in der stationären Altenhilfe. Hier gibt es ein Forschungsprojekt, was Katharina uns vorstellen wird, was auch von der gesetzlichen Krankenkasse gefördert wird. Und ja, wo eben geschaut wird, wie wirken die sich aus, und das wollen wir dir heute einmal vorstellen, sind ganz gespannt auf die Inhalte. Wir gehen so ein bisschen ein auf das Ausgangsproblem und die Zielsetzung heute, auf den Ansatz von PEPA, also was macht PEPA, das Projekt als neue, oder was macht es anders, dann welche Hürden, Schwierigkeiten würden wir im Projekt erwarten und auch die Systemperspektive wollen wir uns ein bisschen anschauen mit dir. Das Projekt ist auch noch nicht gestartet, glaube ich, operativ voll, aber Katharina wird uns gleich dazu nochmal was erzählen können. Das heißt, wenn du vielleicht sogar zu der Zielgruppe gehörst, akademisch qualifizierte Pflegefachkraft zu sein, kannst du dich auch bei uns bzw. der Katharina melden, falls du Interesse daran hast, vielleicht sogar aktiver Teil dieses Forschungsprojektes zu sein. Aber genug von meinen Worten. Katharina, stell uns doch einmal deine Person vor, deinen Werdegang, bevor wir dann sozusagen übergehen zu deinem spannenden Projekt.
Ja, danke. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und bin gespannt und aufgeregt. Katharina Silias, ich bin Pflegefachperson mit der Berufsbezeichnung Krankenschwester und ich bin Juniorprofessorin für klinische Pflegewissenschaft an der Universität zu Lübeck. Ich arbeite da schon seit 10 Jahren in der Pflegewissenschaft und seit 2024 bin ich auf dieser Position. Ich bin da Teil eines Teams natürlich, also Sektion Forschung und Lehre in der Pflege nennen wir uns. Ist geleitet von Frau Professorin Katrin Walzer. Der ein oder andere wird sie bestimmt kennen. Und wir sind dort am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie. Sind recht breit aufgestellt in der Pflegeforschung mit vielen ganz unterschiedlichen Projekten, haben aber doch einen deutlichen Schwerpunkt auch in der Forschung für ältere Menschen und deren Versorgung. Und in dem Bereich spielt sich auch das Projekt ab, PEPA Plus, was du schon erwähnt hast. Und mein persönlicher Schwerpunkt in der Forschung sind eben Pflegefachpersonen mit erweiterten Handlungskompetenzen. Also wirklich, wie können wir da neue Einsatzgebiete, neue Rollenprofile entwickeln? Und als Uni sind wir ja auch in der Ausbildung selber tätig. Also wir haben Bachelorstudiengang Pflege und Master Gesundheits- und Versorgungswissenschaften. Ja, da komme ich so her.
Ja, super, Katharina. Dankeschön für den Einblick. Toll, dass das auch an den Unikliniken angekommen ist. Wir haben ja mittlerweile mehrere Standorte, wo das integriert ist und man direkt ja auch Lehre, Forschung und Versorgung irgendwie gut miteinander kombinieren kann. Das macht es ja sehr spannend. Okay, dann nimm uns doch mal mit, was das Ausgangsproblem oder die Zielsetzung von PEPA Plus ist. Warum brauchen wir dieses Projekt? Warum brauchen wir Pflegefachkräfte mit akademischem Hintergrund als Hypothese, die ihr wahrscheinlich untersuchen werdet im Projekt, in dieser Leistungserbringung?
Ja. Also PEPA Plus, das steht ja für erweiterte Versorgungsaufgaben für Bachelor-qualifizierte Pflegefachpersonen und wir sind im Setting der stationären Langzeitversorgung. Altenpflege hattest du ja vorhin auch schon angesprochen. Das Projekt ist übrigens vom GKV-Spitzenverband gefördert, tatsächlich über SGB-11-Mittel, also Paragraph 8.3a nennt sich das, neue Versorgungsform. Und das Problem, was wir sehen oder wo, was wir in Angriff nehmen wollen, ist die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Also die Menschen werden älter und die Menschen in Pflegeeinrichtungen haben zunehmend auch mehrfach Erkrankungen, Polypharmazie, viele chronische Erkrankungen, die akute Verschlechterungen mit sich bringen und die häufige Krankenhauseinweisung mitnehmen. Das ist auch so ein bisschen der zentrale Punkt. Krankenhauseinweisung von Menschen aus Pflegeeinrichtungen. Wir haben, also es gibt dazu ausreichend Evidenz, wie häufig das eigentlich ist, aber so ganz praktisch in unserem Vorläuferprojekt Expand Care, was auch so ein bisschen PEPA Plus vorbereitet hat, da haben wir festgestellt, dass 40% der Teilnehmenden innerhalb von einem halben Jahr in eine Klinik gekommen sind. Und das ist für Menschen mit Demenz zum Beispiel ganz schwierig, dieses Setting zu wechseln, dann eben in der Klinik neue Strukturen, fremde Umgebung und auch nicht immer, die Abläufe in der Klinik sind nicht primär dafür ausgelegt, dass Menschen mit Demenz dort gut versorgt werden und dass man damit gut umgehen kann mit den Bedarfen. Und da haben wir eben, das ist dann einmal so die Bedarfsebene als Problem, wirklich sehr komplexe Bedarfe, für die man auch sehr gut qualifiziert sein muss. Und dann haben wir eben auch die Versorgungsebene, die ja eigentlich diese Bedarfe decken muss. Und wo wir aber sehen, was kann, was darf denn eigentlich so eine Pflegeeinrichtung, was kann die denn überhaupt dazu beitragen? Und ganz anders als ja zum Beispiel in der Klinik hat man ja zum Beispiel nicht immer einen Arzt in der Pflegeeinrichtung vor Ort oder eine Ärztin. Das haben wir ja nur ganz selten. Stattdessen sind sie ambulant versorgt, wie Menschen, die zu Hause leben. Und wenn die Praxis zu ist, dann ist die Praxis zu. So. Und dann steht man als Pflegefachperson und muss dann in akuten Situationen eben Entscheidungen treffen über die Versorgung in dem Fall. Und da fällt auch häufig dann eben die Entscheidung für eine Krankenhauseinweisung. Und da muss ich sagen, geht es in unserem Projekt gar nicht so primär um diese akute Situation, sondern wir wollen betrachten die Prozesse, die davor stattfinden, weil im Prinzip die Hypothese ist, eine bessere präventiv ausgerichtete Versorgung, Koordination der Versorgung, die vermeidet, dass diese Situationen, wo dann akuter Bedarf ist, häufig eintreten. So, also da, wir reden dann über diesen Begriff vermeidbare Krankenhauseinweisung. Also von den 40%, die ich vorhin gesagt habe, waren 80% ungeplant. Und da ist dann eben das Potenzial, wo man sagt, da kann man ansetzen, ne? Weil geplante Krankenhauseinweisungen, okay, die haben einfach ihre Berechtigung und das sind aber nicht die meisten. Und wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, vermeidbare Krankenhauseinweisungen, damit haben sich auch schon viele Leute beschäftigt, auch so unter dem Aspekt, was ist ambulant versorgbar mit den richtigen Rahmenbedingungen und was ist auch ganz speziell in einer Pflegeeinrichtung, sogenannte pflegeheimsensitive Krankenhausfälle. Gibt es eine umfangreiche Studie dazu, die Kollegen Falk Dracht et al., und die haben in einem sehr umfassenden Delphi-Prozess gesagt, es gibt hier ein ganzes Spektrum von Erkrankungen, wo wir ein sehr hohes Vermeidungspotenzial sehen, 35% Vermeidung, das ist ja schon viel. Und das sind einfach chronische Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, aber auch Harnwegsinfekte, akute Atemwegsinfekte, Diabetes mellitus, sowas in der Richtung. So, das ist so die Bedarfslage. Und dann sind wir so auf der Ebene von Einflussfaktoren. Wie ist das dann letzten Endes in der Entscheidung auch? Und da kommt dann natürlich auch ins Spiel, wie sicher bin ich mir dann da in der Situation als Pflegefachperson? Vertraue ich auf meine Kompetenz? Habe ich vielleicht Sorge, dass ich rechtlich belangbar bin, wenn irgendwie die Entscheidung dann vielleicht doch später als nicht richtig evaluiert werden würde, wie ist die Personalbesetzung, kann ich jemanden erreichen, ärztlichen Kollegen, ärztliche Kollegin, die ambulante Versorgung übernimmt, und was habe ich überhaupt für Möglichkeiten, in einer Situation zu reagieren, weil einfach die Rahmenbedingung in der Pflegeeinrichtung ja auch ist, genau wie zu Hause habe ich erstmal nichts da. Also die haben ja nicht so einen Medikamentenschrank wie in einer Klinik, ne? Oder ein Verbandsmaterial, Dauerkatheter, sowas haben die alles immer nur, wenn es verordnet ist für den spezifischen Bewohner. Und dann schränkt das natürlich den Handlungsspielraum auch wirklich ein. Ne? Das sind so die Rahmenbedingungen.
Ja, super, Katharina. Dankeschön für den Einblick. Genau, das ist ja, ne, betrifft ja beim Arzneimittel, das ist ja sogar schon so, dass die häufig auch schon von der Apotheke gestellt werden. Das heißt, man hat für den jeweiligen Bewohner die Regelverordnung ja vor Ort, aber nicht irgendwie, also ich kenne das noch so, dass man noch die ganzen Verpackungen hatte und das selber bestellt hat. Auch das wird in vielen Einrichtungen nur noch eingeschränkt der Fall sein. Ne? Das heißt, was ich damit, glaube ich, sagen will, ist, man hat ja eher das Gefühl, dass man sogar noch weiter wegkommt von dieser Möglichkeit, irgendwelche Möglichkeiten vorzuhalten, die vielleicht verhindern können, dass man direkt eine Verordnung benötigt vom behandelnden Arzt, der vielleicht nicht erreichbar ist oder irgendwie dann vom Krankenhaus etwas bekommt. Ne? Und du hast ja schon, oder wir haben ja schon gesagt, dass wir jetzt auch noch über den Ansatz von PEPA ein bisschen erfahren. Was ist denn euer Ansatz, dieses Problem irgendwie zu lösen? Wie können Menschen mit einem Studienabschluss dort vielleicht Akzente, Impulse setzen, die man vielleicht mit der herkömmlichen, sage ich jetzt mal, primären Ausbildung nicht so vermittelt bekommt?
Ja, also einmal ist uns wichtig, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also dass wir so die Zielgruppe haben, Multimorbidität, chronische Erkrankung und dann diesen Gedanken von präventiven Begleiten von dieser Versorgungssituation und auch so einen longitudinalen Blick darauf zu haben, also stärker zu verfolgen, wie ist denn eigentlich der Ablauf, wie entwickeln sich gesundheitliche Bedarfe und wie entwickelt sich die Versorgung, sodass man auch ja besser Zusammenhänge erkennen kann. Und ich finde das super hilfreich, ist es ja jetzt das BAPIT 3 rausgekommen mit den Kompetenzprofilen. Und das war so eine Kernaussage, mit der man, glaube ich, echt viel anfangen kann. Wir wollen lieber nicht, also wir wollen weg von diesem Komplex und Hochkomplex. Ne, so beruflich ausgebildet macht komplex, hochschulisch ausgebildet macht hochkomplex. Das suggeriert ja auch schon gleich so eine Hierarchie. Ne? Also die machen jetzt irgendwie was Schwierigeres. Sondern die haben gesagt, wir müssen das von der Verantwortungsebene her unterscheiden. Wofür sind die jeweils verantwortlich? Und sehen dann bei den fachschulisch ausgebildeten Pflegefachpersonen eben die Durchführung und Steuerung, die fachliche Umsetzung. Und sehen bei den hochschulisch ausgebildeten eher so eine Verantwortung für Begründung, Reflexion, Weiterentwicklung, Evidenzbasierung. Und dann, glaube ich, dann erschließt sich das, ne? Wo die reinpassen, gerade in eine Versorgung von Menschen, wo es auch einfach Entwicklungen gibt, wo man vielleicht bestimmte Situationen auch antizipieren kann, wenn man das in dieser Weise eben reflektiert und evaluiert und so wollen wir die einsetzen. Und dann ist das nämlich nicht, dann ist es eine Zusammenarbeit. Das ist jetzt nicht einer ist weiter oben und oder ein weiter unten, sondern es werden unterschiedliche Kompetenzen eingebracht. Berufserfahrung ist ja zum Beispiel auch, das ist eine andere Säule als das, was ich in der Uni lerne. So, man braucht beides und das ist nicht das eine über dem anderen oder so. Und das versuchen wir eben auch abzubilden, dass wir sagen, also wir müssen ja natürlich irgendwie auch gucken in so einer Studie, was sollen die denn jetzt konkret machen? Das muss man ja ein bisschen genauer beschreiben, als zu sagen, jetzt hier ist jetzt diese Bachelor-qualifizierte Pflegefachperson und die rockt das jetzt hier, sondern was ist denn konkret der Bedarf, etwas spezifischer? Und da haben wir in dem Vorläuferprojekt Expand Care einfach schon mal dieses Rollenprofil über bestimmte Interventionskomponenten, die pflegerische Aufgaben sind, versucht konkreter abzubilden. Das haben wir partizipativ entwickelt, auch mit Vertretern aus der Praxis, anderen Pflegewissenschaftlern, Bewohnervertretern, also wirklich ganzheitlich zu gucken, was sind Bedarfe und haben bewohnernahe Aufgaben definiert, eben sowas wie eine Planung und Evaluation der Versorgungssituation, insbesondere auch nach bestimmten Ereignissen zum Beispiel. Also war jemand in der Klinik und kommt zurück? Wie verändert sich dann auch die Bedarfssituation? Wie muss ich das evaluieren? Oder Fallbesprechungen zu nutzen, also wirklich dann ganz konkret hinzugucken, auch interprofessionell zu gucken, was ist da der spezifische Versorgungsbedarf in dieser Situation. Strukturierte Gespräche, also wirklich auch die Kommunikation sowohl mit Bewohnerinnen, Angehörigen gezielter zu strukturieren, als aber auch die interprofessionelle Kommunikation. Da haben wir das ESPA-Schema eingeführt, was irgendwie noch gar nicht weit verbreitet ist bei uns, international schon. Also das steht da so für Situation, Background Assessment und Recommendation. Ich weiß nicht, ob das überhaupt bekannt ist. Und es ist einfach eine super einfache Struktur, die dir hilft, dich in der Übergabe auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wirklich das Wesentliche zu kommunizieren, damit du auch deinen Partner quasi daraus Handlungen ableiten kann. Und dann kommen wir nämlich schon in den Bereich bewohnerferne Aufgaben. An dem Beispiel Kommunikation, weil das muss man ja auch etablieren in der Einrichtung. Und da sehen wir eben dann auch so eine Aufgabe der PEPA, also so heißen ja bei uns Projekt PEPA Plus, und die Bachelor-qualifizierten Pflegefachpersonen, die heißen PEPA. Dass sie eben ihre Kolleginnen und Kollegen auch schulen, dass sie das voranbringen, dass es genutzt wird mit ganz unterschiedlichen Formaten, also One-Minute-Wonder ist sehr beliebt, kann man auch gut machen für ESPA, aber eben auch andere Themen. Genau, und natürlich eben Kommunikation voranbringen, evidenzbasierte Praxis, Fragestellungen aufgreifen und die dann auch umsetzen.
Ja, super, Katharina. Wenn ich das so vom Arbeitsalltag mir ableite, würde man wahrscheinlich denken, dass die PEPA-Kraft auch mehr Zeit bekommt für diese Gestaltung von Fällen, Evaluation der Versorgung, wie sie bisher stattfindet und ob man nicht auch Dinge anders machen kann. Nehmen wir jetzt mal Beispiel so ein Klassiker wie Mobilität oder so. Da wird man ja nicht drum rumkommen wahrscheinlich auch, dass man sagt, okay, in der Vergangenheit haben wir vielleicht noch nicht so systematisch gefördert. Gibt es nicht da Möglichkeiten, das in den Arbeitsalltag zu integrieren, um zum Beispiel eine Sturzwahrscheinlichkeit derjenigen Person zu reduzieren? Und das dann eben aber auch im Team ergänzend Vorschläge zu machen. Wie können wir das mit unseren Ressourcen umsetzen? Und sozusagen keine Konkurrenzsituation zu erschaffen, sondern so ein synergetisches Zusammenarbeiten. Und ist das etwas, wo du davon ausgehst, ich frage dich jetzt vielleicht so ein bisschen persönlich, muss ja gar nicht immer so in dieser offiziellen Projektrolle sein, ne? Das ist ja, glaube ich, schon auch ein Unterschied, wo du persönlich, du bist ja auch Pflegefachkraft, erwartest, dass das so gut oder reibungslos funktioniert, oder sagst du, da gibt es so Schritte, die sind besonders sensibel und wo wir schon erwarten, dass die PEPA-Kräfte auch ein bisschen mehr Begleitung brauchen, ne? Ist es vielleicht eher so etwas wie die Recherche von Informationen? Ist es eher die Kommunikation, oder würdest du sagen, das ist Teil unseres Projektes, wir müssen gucken, wie das bewertet und wahrscheinlich vielleicht sogar auch sehr individuell? Nimm uns doch also mal ein bisschen mit, was die Hürden und Schwierigkeiten so sind, die ihr seht oder erwarten würdet.
Ja, also zum einen, das Erste, was mir zu deinen Fragen einfallen ist, dass natürlich die PEPA einen großen Anteil ihrer Tätigkeit in der direkten Versorgung tätig ist, weil das ist ja die Basis für ich erkenne die Bedarfe und so weiter. Also natürlich macht sie in dem Sinne Aufgaben, die auch eine Pflegefachperson mit fachschulischer Ausbildung macht. Das ist total Kern auch dieser Rolle. In der praktischen Umsetzung die Zusammenarbeit. Das ist natürlich ein totaler Knackpunkt, das ist ja klar. Wir wissen ja auch, dass es, wenn ich jetzt als beruflich qualifizierte Pflegefachperson in der Einrichtung bin und da kommt jemand und sagt, ja, ich bin jetzt Bachelor, was denke ich mir dann? Ne? So, ist das jetzt irgendwie besser oder muss ich das auch machen? Oder was passiert jetzt mit mir oder so. Und das gehört natürlich dazu. Also die sind halt Pioniere schon. Aber wir haben natürlich hier auch schon Einrichtungen, die Bock haben da drauf. Das merken wir jetzt auch schon. Ich weiß nicht, also wir haben schon 25 Einrichtungen, die mitmachen wollen. Können wir ja gleich nochmal drüber reden. Das heißt, wir gehen schon mal davon aus, dass da schon eine Grundhaltung ist in der Einrichtung, die positiv dem gegenübersteht. Trotzdem ist das natürlich ein wesentlicher Punkt, sehr immer sich in ein Team einzugliedern. Völlig egal, was man ein Qualifikationsniveau hat, muss man ja irgendwie kommunizieren, die Zusammenarbeit gestalten und auch einfach das Schaffen deutlich zu machen, so das ist jetzt der Benefit, den ich für das Team mitbringen kann und für die Versorgung. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, also einfach diese Rolle in der Praxis zu implementieren natürlich. Und da haben wir uns verschiedene Strategien natürlich überlegt. Also wir haben, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, Expand Care. Da haben wir schon viel gelernt, was da Schwierigkeiten machen könnte. Und super wichtig ist einfach eine gute Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung. Ist einfach so. Also die muss dahinter stehen, das kommunizieren wir auch. Ist auch wichtig, dass es zur Einrichtung passt. Also natürlich wollen wir irgendwie eine vergleichbare Intervention haben, aber wir müssen ja auch gucken, was ist in der Einrichtung vielleicht nochmal ein Schwerpunktbedarf. Also gewisser Spielraum, Adaptionsmöglichkeiten sind ja auch eine Implementierungsstrategie. Die Pflegedienstleitung, Integration ins Team, dass die das mit unterstützen und Rahmenbedingungen, ne? Also Struktur in der Einrichtung, das ist einfach ein wichtiger Einflussfaktor. Und dann auch so die individuelle Person, der PEPA, das sind so zentrale Sachen. Und wie wollen wir das unterstützen, diese Implementierung? Dass es funktioniert, setzt auch auf verschiedenen Ebenen an. Also einmal auf der PEPA individuellen Ebene. Wir schicken sie nicht direkt so in die Einrichtung, sondern wir müssen sie natürlich auch ein bisschen schulen. Also sie muss ja auch wissen, worum es geht. Was sind jetzt die Kernelemente von diesem von dieser Rolle, was heißt das überhaupt, eine neue Rolle, wie kann ich das kommunizieren mit Kollegen, auch so ein bisschen so die Haltung einfach ja zu entwickeln. Das ist ein Teil unseres Schulungsprogramms. Wir haben da, und dann ist natürlich auch ein Teil nochmal die fachlichen Kompetenzen, spezifisch für die geriatrische Versorgung nochmal abzudaten, Krankenbeobachtung, Medikation, Priskurs, also so potenziell inadäquate Medikation. Es gibt ja auch einfach spezifische Versorgungsbedarfe, wo wir nochmal einfach auch die Kompetenzen nochmal so ein bisschen vertiefen wollen und auffrischen. Das geben wir ihr mit zu Beginn. Und dann haben wir uns überlegt, wollen wir auch noch die nächste Ebene mit einbeziehen. Also wir haben in dem Projekt eine Position, die im Moment noch nicht besetzt ist, für eine Pflegefachperson mit Masterqualifikation, idealerweise LPN. Und die soll einrichtungsübergreifend dann tätig sein und soll einfach für die PEPAs Ansprechpartnerin sein, sie in der Praxis nochmal begleiten und unterstützen, auch Schulung vorzubereiten zum Beispiel oder Fallbesprechungen. Und die soll die PEPAs vernetzen. Also das merken wir auch. Also wenn jemand in so einer Pionierrolle tätig ist, dann ist natürlich der Austausch mit Peers total wichtig. Und das wollen wir im Projekt auch ein bisschen unterstützen, dass die ja sich einfach regelmäßig treffen, in Persona oder auch virtuell. Gibt's ja jetzt auch schon viele Möglichkeiten. Und einfach sich gegenseitig auch so ein bisschen Tipps geben und mal sich anhören, was ist vielleicht gerade schwierig und so. Ja. Und dann haben wir noch auf der Meso-Ebene, ist ja ein Merkmal unseres Projekts, dass wir auch mal ein bisschen Geld haben. Weil wir auch gesagt haben, wir können ja nicht immer von den Pflegeeinrichtungen oder von unseren Praxispartnern erwarten, so Forschung ist super. Ihr wollt ja die Versorgung verbessern, also macht mal mit, abseits von eurem Kerngeschäft, wo ihr schon gut mit beschäftigt seid, sondern das war uns auch ein super Anliegen, dass wir das kommunizieren an den Förderer. Die müssen dann das muss refinanziert werden. Das ist einfach nicht im Budget und deswegen können wir die refinanzieren, die PEPAs, über 20 Monate. Und ich denke mal, das ist schon implementierungsförderlich, hoffentlich. Trotzdem glaube ich, dass das nicht die Hauptmotivation ist tatsächlich. Also es ist immer noch die intrinsische Motivation. Wir wollen damit machen und was verbessern und wir gucken nach vorne und ja, sind bei neuen Entwicklungen mit dabei. Ja, das haben wir uns alles überlegt. Aber
ja, die Einrichtung und die Mitarbeiter kriegen natürlich auch selber mit, dass sich was tut. Ne? Das Studium ist jetzt, glaube ich, auch bei vielen schon mal so bekannt geworden, dass es Möglichkeiten gibt. Also ist das Projekt ja eine tolle Ausgangslage, um auch sich mit dem Thema zu beschäftigen. Weil du hast ja schon anklingen lassen, das ist für viele Einrichtungen auch aktive Entwicklungsarbeit, die nicht zu unterschätzen ist. Ne? Sowohl im Team, wie kommuniziere ich das, wie setze ich Erwartungen richtig. Mhm. Man kommt ja da nicht rein mit so einem Umhang und dann kam man so ein Laserblick und dann ist plötzlich alles besser, als es früher war. Sondern auch akademische Pflegefachkräfte brauchen ihre Situation, in der sie langsam und stetig Verbesserungen irgendwie erzeugen können. Und auch da hast du ja auch schon gesagt, viel Unterstützung, indem man sich vernetzt, Fragen stellen kann und sowas. Mhm. Und das sind ja auch Dinge, mit denen wahrscheinlich auch viele Einrichtungen noch nicht so viel Erfahrung haben. Ne? Ich sag mal so Stichpunkt Qualitätszirkel oder so. Ne? Das, also jetzt mal aufs Mitarbeiterperspektive, das ist eine, ich sag mal, so eine Pflegefachkraft im operativen Bereich tätig, sich überregional vielleicht sogar mit anderen austauscht. Ja, wie geht ihr denn damit um? Ist im Arbeitsalltag wahrscheinlich noch nicht so häufig zu finden oder selten. Ja, okay. Du wolltest uns auch noch mal so ein bisschen die Systemperspektive erläutern. Nimm uns doch noch mal mit, was du darunter verstehst. Systemperspektive, geht es darum, eine Regelfinanzierung auch irgendwie, dass man in dem Bereich so ist oder dass man konkreter wird, was die Aufgaben und Rollen betrifft, konkretere Handlungsempfehlungen geben kann für stationäre Pflegeeinrichtungen oder was könnt ihr auf systemischer Perspektive mit dem Projekt bewirken oder hofft ihr zu bewirken?
Ja, also das ist ja nicht so ein One-Way geschehen, sage ich jetzt mal. Und erstmal ist der größere Einfluss wahrscheinlich das System auf das Projekt oder auf die Einrichtung und nicht so schnell das Projekt auf das System. Aber ich habe ja eingangs gesagt, was es so für Rahmenbedingungen gibt in der stationären Langzeitpflege. Und das hat ja auch einfach sehr viel mit der Finanzierung zu tun. Also wir haben hier so eine Trennung. Pflege wird aufgeteilt, SGB 5 und SGB 11. Und habe ich letztens noch mal in einem anderen Zusammenhang gehört, dass dann gesagt wurde, ja, im Krankenhaus haben wir ja Nursing und in der Pflegeeinrichtung haben wir ja Caring. Wo ich so dachte, also wenn man mal ins Pflegeberufegesetz guckt und wenn man auch mal vielleicht so sein eigenes Verständnis oder von Pflege, von Ganzheitlichkeit reflektiert, dann macht das irgendwie Probleme und in der Pflege, und das stimmt ja auch nicht. Also die Ausgangslage, die ich dir geschildert habe, man kann ja gar nicht sagen, da ist jetzt nur Caring. Das ist ja nicht so. Die Leute haben einen ganz umfangreichen Bedarf, einen ganz komplexen Bedarf und das ist im Moment noch nicht gut in der Finanzierung abgebildet und das ist dann vielleicht auch wiederum was, wo ich hoffe, dass unser Projekt das auch ein bisschen aufzeigt. Also was eigentlich die Komplexität in der Pflege ist, nochmal auf eine andere Weise. Und da bin ich auch froh, wenn man den Förderer GKV Spitzenverband hat. Also ich denke schon, dass das eine gewisse Leuchtturm oder Strahlkraft hoffentlich entwickeln kann und wahrgenommen wird. Und was ich auch total spannend fand zu beobachten, so wir treffen uns mit den Einrichtungen, die sind super offen, sie sagen uns, ja, können wir vielleicht zusammen, wir brauchen eine Stellenbeschreibung, können wir daran zusammenarbeiten? Und da merke ich, dann kommen so Einrichtungen zusammen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind, was akademische Pflegefachpersonen angeht, die vielleicht sogar schon eine Stellenbeschreibung haben. Und dann kommen welche, die sind eher noch ein bisschen am Anfang von diesem Prozess. Und dann gibt's so, oh, okay, ja, wie macht ihr das denn? Oh, spannend. Können wir da nochmal? Und dann sehe ich so ein bisschen diesen diesen Druck von außen, den kannst du ja eigentlich gar nicht herstellen, so in einem Forschungsprojekt, dass du diese Notwendigkeit siehst, dass ein Akteur sieht, oh, die anderen machen das auch, ich muss das auch machen, damit ich mein Kerngeschäft gut umsetzen kann, damit ich da dranbleiben kann. Und da habe ich das Gefühl, dass durch diesen Austausch das so ein bisschen aufkeimt. Und das finde ich richtig gut, weil das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass dann auch die Dynamik aus der Praxis kommt und wir hier so Bottom-up Dynamik haben. Und dann könnte man vielleicht ein bisschen was beitragen. Das wär super.
So, der stetige Tropfen hüllt den Stein, sagt man, oder das passt vielleicht nicht. Also auf jeden Fall ein wichtiger Impuls, ne? Um quasi von beiden Seiten, GKV-Spitzenverband und aber auch von der operativen Leistungserbringerebene zusammenzukommen und zu sagen, hey, da können wir wirklich was Gutes bewirken. Ja, super, Katharina. Dankeschön für die Einblicke in dein Paper-Projekt und euer Paper-Projekt. Sind ja nicht nur ihr als wissenschaftliche Einrichtung, sondern auch die ganzen Leute, die sagen, hey, da mache ich mit, da liefere ich Daten, da halte ich auch mal ein paar Widerstände aus, da drehe ich auch mal die Schleife, da engagiere ich mich im Arbeitsalltag für. Da ist ja natürlich auch der Dank ganz, ganz wichtig gesetzt, dass das eben auch nicht selbstverständlich ist, auch wenn man vielleicht den einen oder anderen Euro nochmal bekommt durch den Projektmittelgeber. Aber am Ende des Tages braucht es eben die engagierten Persönlichkeiten, ne? Das gehört eben auch dazu, ja. Ja, super. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, wie immer, auch am Ende des Podcasts nochmal deine Key Message zu formulieren, wenn du eine hast. Kann natürlich sein, ich habe da schon so alles zusammengefasst, aber vielleicht nochmal ein, zwei Punkte prägnant, was dir besonders wichtig ist, was euch besonders wichtig ist. Und dann entlassen wir natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in die Realität ihres Lebens oder ihres klinischen Alltags natürlich. Genau, Katharina, deine Worte.
Ja, was ist mir das Wichtigste? Natürlich, dass das Projekt klappt und dass wir einfach das auch als Chance nutzen können, auch als Profession, dass wir da wirklich was weiterentwickeln, was sichtbar ist. Also wir gucken ja mal auf die Pflege hier, wir sind ja auch Pflegewissenschaftler, aber natürlich sind wir ja auch im interprofessionellen Versorgungszusammenhang und das ist ein Aspekt, den wir mit in den Blick nehmen und wenn wir da auch zu einem Zusammenspiel kommen vor Ort, das wäre super. Es wäre super, wenn wir noch mehr Papers kriegen würden, also herzliche Einladung. Wer weiß ja, wie heißt es noch? Wir arbeiten, wo andere Urlaub machen, ne? So. Im Norden, im Land zwischen den Meeren. Genau. Ja. Also das ist eigentlich jetzt auch mal so das, was mein Herzenswunsch ist für die nächste Zeit.
Super, danke dir, Katharina. Wir verlinken dir auch das Projekt in den Shownotes. Also wenn du quasi bei Spotify unterwegs bist, einfach mal gucken, was unter der Folge steht. Da sollten dann auch die Links sein zum Paper-Projekt, zu den Ansprechpartnern. Und wenn du Interesse hast, irgendwie an den Inhalten zu kooperieren oder vielleicht sogar auch in dem Projekt zu arbeiten, ist wahrscheinlich das sehr gut, wenn du eine E-Mail schreibst oder mal anrufst, wie auch immer. Wir finden oder wir senden dir auf jeden Fall die Informationen in den Shownotes. Wir bedanken uns recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, dass du eingeschaltet hast bei Klinisch Relevant. Wir wünschen dir natürlich eine erfolgreiche Zeit. Bleib gesund und bis bald. Ciao.
Danke. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.